Na gut, fangen wir mal an. Ich glaube, wir waren letztes Mal. Waren wir denn da hingekommen mit dem Newtonschen Gravitationspotenzial schon oder nicht? Also ich hoffe, ich habe jetzt hier alle Zahlenwerte. Naja, also wir können ja mal, wir fangen mal, also es soll heute um das Kepler-Problem gehen. Da können wir das ja nochmal alles schön ordentlich durchrechnen. Weil das ist jetzt so das Beispiel schlechthin für die Anwendung von all dem, was wir da ziemlich abstrakt gelernt haben. Und ja, was man da halt anguckt, ist die Bewegung von einem Planeten um die Sonne. Also irgendwie hier sowas, Sonne. Und da ein Planet. Und naja, wir machen es gleich ganz genau. Und also es muss ja nicht so sein, bei uns im Sonnensystem ist der schwerste Planet auch irgendwie sehr, sehr viel, hat weniger Masse als die Sonne. Also der Jupiter, ich weiß nicht, ein Hundertstel oder so. Aber es kann ja auch sein, dass man Planet und Sonne hat oder zwei. Also was ganz besonders beliebt ist bei den Astrophysikern, sind so Doppelsternsysteme, wo zwei Sterne umeinander kreisen. Und dann haben die halt sehr ähnliche Massen und dann kann ich eben nicht mehr behaupten, ich betrachte die Sonne als festes Zentrum. Aber wir haben ja gelernt, dass das sich nicht viel gibt, weil diese Relativbewegung abgespalten werden konnte und das war dann die Bewegung von diesem Quasiteilchen in diesem Kraftfeld von der Wechselwirkungskraft und der Schwerpunkt, der bewegt sich halt geradlinig gleichförmig und so machen wir es auch. Also hier irgendwie ein Koordinatensystem. Das Ganze spielt sich nachher sowieso in der Ebene ab, sehen wir gleich. Und naja gut, jetzt wie rum habe ich es denn jetzt gemacht? Ich male mal den Planeten ein bisschen so. Also das hier wäre R1, das ist der Planet und R2 ist sind die Ortskoordinaten der Sonne und dann gibt es natürlich den Schwerpunkt. Also, wir schreiben gleich die Bewegungsgleichung hin in Schwerpunktskoordinaten. Ja, das haben wir immer Groß R genannt und das ist gerade das massengewichtete Mittel über die Orte von Planet und Sonne. Ja, wobei dieses Groß M halt die Summe ist. Ja, und von der wissen wir, von diesen Koordinaten, weil wir haben jetzt nichts anderes als die Gravitationskraft. Ja, das hier ist jetzt die Kraft auf den Planeten durch die Sonne und das ist halt da diese, hatten wir ja letztes Mal da in großer Ausführlichkeit hergelitten. Also minus die Gravitationskonstante, dann das Produkt der Massen von Planet und Sonne, dann vom Betrag her geht es wie r Quadrat. Und dann muss ich nochmal, das ist immer in der Verbindungslinie hier, nicht so schön gemalt, also so. Und mit dem Minus zusammen ist es halt, dass es immer anziehend ist. Also muss ich noch den Einheitsvektor r durch r dazu schreiben. Und r waren halt Relativkoordinaten. Und per Definition ist das halt r1 minus r2. Ja, und der Schwerpunkt, das hatten wir ja die letzten beiden Vorlesungen hergeleitet, der bewegt sich geradlinig gleichförmig. Also mit anderen Worten unbeschleunigt. Und jetzt kann ich sagen, jetzt das Ganze ist natürlich in einem Inertialsystem, also irgendwie gegen den Fixsternhimmel oder sowas. Ich kann aber auch sagen, wenn der Schwerpunkt sich geradlinig gleichförmig bewegt, dann setze ich mich mal als Beobachter auf diesen Schwerpunkt und dann wähle ich das Inertialsystem so, dass r gerade der Nullvektor ist. Ja, ich kann mich einmal, der bewegt sich geradlinig gleichförmig gegen den Fixsternhimmel, kann ich ein neues Bezugssystem wählen, das sich mit der entsprechenden Geschwindigkeit halt bewegt. Und dann wähle ich noch den Koordinatenursprung von dem neuen Inertialsystem so, dass der Schwerpunkt im Nullpunkt ist. Und dann das Einzige, was dann nicht Triviales übrig bleibt, das ist halt diese Bewegungsgleichung für die Relativkoordinaten. Da gab es dann diese reduzierte Masse. Ich schreibe gleich nochmal an, was es ist. Ja, und das ist aber gleich... F1,2 und da kann ich einfach das hier abschreiben. Ich vereinfache mir das ein bisschen MP, MS. Ja, ich fasse alle Skalarengrößen hier zusammen. Das 1 durch R Quadrat mit dem 1 durch R. Und dann habe ich halt noch diesen Vektor R. Und das μ. Das war MP durch MS, MP mal MS durch M. Naja, das ist aber trotzdem eine ziemlich komplizierte Bewegungsgleichung, ja, da die Kraft, die ist immer radial, aber sie hängt irgendwie... vom Abstand ab, also das so direkt zu integrieren, ist kein Spaß. Aber wir haben ja Erhaltungssätze. Ja, das eine hier haben wir schon verwurschtelt, da steckt ja die Gesamtimpulserhaltung dahinter und halt der daraus resultierende Schwerpunktsatz. Aber jetzt gibt es für die Relativbewegung auch noch Erhaltungssätze. Können Sie sich da erinnern, welche das waren? Also einmal hatten wir, dass das rotationssymmetrisch ist und da kam raus der Drehimpulssatz. Ja, dann machen wir das nochmal, damit wir das nochmal wiederholen. Also das war dieser Bahndrehimpuls der Relativbewegung und das war halt gerade m mal oder μ mal R Kreuz R Punkt. Und jetzt bilden wir davon die Zeitableitung. Da wissen wir schon, dass da 0 rauskommen sollte für so eine Zentralkraft. Gesundheit. Ja, das ist mit der Kettenregel, Produktregel, μ mal R Punkt Kreuz R Punkt. Plus μ mal R Kreuz R Punkt Punkt. Was ist mit dem Ding da? Zwei gleiche Vektoren im Kreuzprodukt. Genau, also bleibt hier nur übrig μ mal R Kreuz R Punkt Punkt. Und das ist halt μ mal, also R Kreuz F1,2. Jetzt ist aber F1,2 auch proportional zu R. Also habe ich wieder denselben Vektor R Kreuz R. Also kommt da 0 raus. Also ist L rel konstant. Ja? Und naja, für so eine Planetenbewegung, da wissen wir schon, die kreisen irgendwie, kreisen Sonne und Planet umeinander. Da wird dieser L rel, also ich will hier eine Planetenbewegung, also Sonne und Planet kreisen umeinander. Und da kann ich mal annehmen, dass das L rel ungleich 0 ist. Können Sie sich vorstellen, was ist denn das, wenn für eine Bewegung, wenn L rel gleich 0 ist? Was bedeutet denn, wenn L rel gleich 0 ist? Dann ist das μ sicher nicht 0, aber das R Kreuz R Punkt ist dann 0. Was heißt denn das wieder? Denken Sie nur an die Richtung. Was ist denn die Richtung von R und R Punkt, wenn das hier 0 wäre? Dem Kreuzprodukt müssen wir, glaube ich, nochmal üben. Also, wenn das Kreuzprodukt 0 ist, sind die in eine Richtung oder entgegen. Also sind immer so oder so. Also parallele Vektoren. Ja? Und das heißt, das wäre so was, wenn das, wenn der Planet einfach linear hier auf die Sonne stürzt. Das ist dann kein Planet mehr, der ist dann weg. Also das rechnen wir dann vielleicht mal in den Übungen. Oder er bewegt sich schnell genug, dann bewegen die sich ewig voneinander weg. Das kann auch passieren. Das ist so was, was wir gerne haben, wenn wir starten mit einer Rakete, wollen wir ja auch die Erde verlassen, dann können wir mal ausrechnen, welche Fluchtgeschwindigkeit man hat, dass man aus dem Einfluss der Erde kommt oder ja, für so einen Himmelskörper, der mit der Sonne wechselwirkt, wie viel braucht man, um das Sonnensystem zu verlassen. Dann die Sonne, der Haupt, also das Hauptgravitationsfeld liefert. Das können wir mal, das ist eine schöne Idee. Das kommt dann in der nächsten Übung dran. Aber jetzt nehmen wir mal an, jetzt so hier eine schöne Planetenbewegung, alles gut, L rel ist nicht 0. Was gibt es denn noch für einen Erhaltungssatz? Was haben wir denn so jeden Tag, reden wir über Energie, also Energieerhaltung. Und da hatten wir, was hatten wir denn da gebraucht? Für die Kraft. Was ist denn die Energie? Wie setzt die sich denn? Da gab es so zwei Terme. trauen sich heute alle nicht. Was ist denn los? Genau. Ja, die kinetische, wie sah die aus? Ja, ja, ja. Ja, halt dein V-Quadrat. Genau, und ja, halt unser M ist jetzt halt μ, ne? Ja, und das V, das war, weiß nicht, wer heute Morgen in der Übung war, hat es schon gemacht. Ja, das ist das Potenzial dieser Kraft. Und in dem Fall ist es halt nur eine Funktion vom Abstand. Ja, und wie war das definiert? Wie hängt denn das V mit dem F da zusammen, mit dem F1,2? Das war jetzt was Neues. Wenn ich V habe, wie kriege ich denn F? Das war dieses Nappler-Dings, dieser Gradient. Müssen wir noch mal ein bisschen üben, scheint's. Ne? Dann also, wie gesagt, die Übung sagt dann, die jetzt laufende, die sagt dann, dass das V von R gerade minus da diesen ganzen Spaß abschreiben, ms, und da reicht ein R unten im Nenner. Ne? Ja, das sieht dann so aus, ich da diesen Abstand auftrage und hier das V oder ja, dann sieht das so aus. Ja, das geht, ist negativ, geht für R gegen 0 gegen unendlich und dann schön monoton gegen die Achse hier. Ja, hier habe ich V gleich 0. Und dann sehe ich schon, Energieerhaltung gibt es verschiedene Fälle. Die Energie negativ ist, naja, dann kann, also das hier ist E. Und ja, was passiert denn dann? Naja, das Ding kann, also das ist ja, die kinetische Energie ist ja immer größer gleich 0. Das heißt, es kann, die potenzielle Energie, die muss kleiner sein immer als die kinetische Energie. Ja? Weil wenn ich was Positives addiere, wird ja das E größer. Also das kann nicht weiterkommen als bis hierhin. Ja, das heißt, wenn V größer wird als E, also alles, was hier ist, ist verboten. Also hier kann ja, nee, oder kann, ja, wie nennt man das? Hier kann, genauer ist es ja dieses Quasi-Teilchen. Ja, dieses fiktive Teilchen mit der Masse μ. Ja gut, jetzt müssen wir das da mit Leben füllen. Also schreiben wir noch mal hin. Also μ halbe R. Ja, und dann, ja gut, wenn aber E jetzt, wenn ich den Fall habe, dass E irgendwie hier oben liegt, dann gibt es keine Beschränkung. Ja, dann kann das überall hin. Das wird auch so sein. Im Allgemeinen wird es halt dann ins Unendliche abhauen. Und das wollen wir jetzt genau mal nachrechnen. Jetzt haben wir schon zwei Erhaltungssätze. Jetzt werten wir die noch ein bisschen aus. Also Bedeutung der Erhaltungssätze. Dieses LREL ja, was bedeutet das? Das ist ein konstanter Vektor. Ja, konstanter Vektor. Und ja, wie ist denn der orientiert? Was wissen wir denn? Was ist denn beim Kreuzprodukt? Wie ist denn da das Resultat? Orientiert relativ zu R und R Punkt. Das war denn gerade der Witz, das war doch dieser da. Ne? Also R Kreuz V und dann weist der in die Richtung, senkrecht zu beiden. Naja, dann malen wir uns das mal hin. Also das ist ja ganz lustig. Ich male schon mal hin, was rauskommt. Da kommt so eine Ellipse, soll das sein, raus. Nicht schön. So ungefähr. Das hier ist dieser Ortsvektor. Ja, und jetzt ist halt, wie gesagt, jetzt ist L senkrecht. Wenn das Ding jetzt so rumfliegt, V ist immer tangential an die Bahnkurve. Und jetzt, naja, R Kreuz V, ja, wenn das so rum sich so hier links, wenn, jetzt kann ich mir mein Koordinatensystem so wählen, dass das gerade die 1-2-Ebene ist von diesen Relativkoordinaten. Und dann ist L gleich, ich nenne ich mal klein L den Betrag mal E. Ja, wegen RV und dann kommt der Mittelfinger da aus der Tafel raus. Also das ist hier, das bedeutet immer dieser Kringel mit dem Punkt drin. Das heißt, der Vektor kommt senkrecht aus der Zeichenebene raus. Ja, das heißt Bewegung. Ist in einer Ebene senkrecht zu R und R Punkt, was V ist. Und jetzt noch zum Betrag, also L. Also wie gesagt, diese Ebene wähle ich so, dass mein Koordinatensystem so orientiert ist, dass die gerade die R1, R2-Ebene ist und R3 kommt dann senkrecht raus, weil wir ja immer rechtshändige Systeme haben. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses LREL? Na, da male ich da nochmal ein bisschen weiter. Oder ich male es lieber nochmal an. Und jetzt, na gut, jetzt gucken wir mal. Jetzt male es mal so. Und jetzt in einem kleinen Zeitraum. dt ist das Ding um v mal dt weitergeflogen. Und jetzt, was war denn der Betrag von einem Kreuzprodukt? Oder ich schreibe mal LDT hin. Das war der Betrag. Das μ steht halt noch da. Und was war denn der Betrag vom Kreuzprodukt? Geometrisch. Das war, der hatte der Kai da vor, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so. Ich mal noch mal parallel verschoben hierhin. Vielleicht dämmert es jetzt. Das war gerade die Fläche von dem Parallelogramm, das von den 2 Vektoren aufgesplittet wird. Ja, wobei ich das dA, das soll jetzt hier das hier sein, die Hälfte. Ja, das soll gerade hier so diese halbe Fläche sein. Ja, und das ist sowas wie, habe ich das jetzt gemacht? Ja.
Wir hatten das gemacht, dass der Betrag von dem Kreuzprodukt der beiden Vektoren eine Fläche ist, weil wenn ich nur den Betrag eines Kreuzprodukts nehme, dann kommt doch ein Punkt raus und keine Fläche.
Weil wir hatten das, was der Kreis gemacht hat, der hat es so aufgeschrieben, dass der Betrag zum Quadrat stand.
Zum Betrag Quadrat? Nee.
Zumindest steht es hier in der Notiz, den Betrag von
A Was?
Vektor kreuz B Vektor zum Quadrat.
Hä? Da müssen wir noch mal nachbessern. Also es ist einfach, ist auch von der Dimension her, ja, weil R Punkt dt ist eine Länge und R ist auch eine Länge und davon, das reicht schon. Also ein Quadrat reicht ja, nicht nochmal Quadrat. Sollte nicht so sein. Also wo steht es denn im Skript? Irgendwo vorne bei diesem Mathe auf der Seite 25. Nee, da steht es schon richtig. Machen wir gleich vielleicht nochmal, das ist vielleicht ganz gut. Da habe ich allerdings, also die Formel ist allerdings falsch. Also was, also wir machen jetzt erstmal das Argument fertig. Also dass diese grüne Fläche, das ist die Fläche, die in der kleinen Zeit dt vom Radiusvektor sozusagen überstrichen wird. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Ja, und wenn ich das ein bisschen umforme, dann steht da dA nach dt ist L durch 2 μ. Und klar, wenn der Vektor konstant ist, ist natürlich der Betrag auch konstant. Und da haben wir schon eins von den berühmten Keplerschen Gesetzen. Es gibt nämlich drei Stück. Und das hier ist jetzt das zweite. Also was sein kann, ist, dass das mit dem Betragsquadrat, da kann man ausrechnen, wie groß. Also das machen wir jetzt nochmal. Jetzt schreibe ich nur erst das zweite Keplersche Gesetz nochmal explizit hin. Im Skript ist allerdings ein Typo, 2, 8, 12 muss nicht gleich 0 heißen, sondern const. Ja, also das da ist jetzt das zweite Keplersche Gesetz. Ja, und das heißt, die Verbindungslinie Sonne-Planet überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Und das ist das zweite Keplersche Gesetz. Also mit anderen Worten, ich habe das leider jetzt falsch gemacht. Na Mann, was mache ich denn wieder? Das ist eigentlich zwar egal mathematisch, aber die Astronomen, die haben ihre Konvention. Also wir wollen, dass die Ellipse so aussieht. Ja, hier ist mein Planet oder mein, ja, dieses Quasi-Teilchen. Und also es ist nichts, war nicht falsch, aber es ist halt konventionsmäßig. Man will immer den Punkt, wo der Abstand am kleinsten wird zwischen Sonne und Planet, der sogenannte Perihel, der soll immer bei Phi gleich 0 liegen, wenn man da Polarkoordinaten einführt, was wir gleich machen. Also Perihel, das kommt vom Griechischen, das Peri heißt am nächsten und Hel von Helios Sonne. Also das ist der Punkt, Planet im geringsten Abstand zur Sonne, und da hinten das Ding hier, das ist der sonnenfernste Punkt, das nennt sich Aphel. Also sonnenfernster Punkt. Und jetzt ist klar, was dieses Gesetz sagt, da dieses zweite Keplersche Gesetz. Ja, wenn der Planet irgendwie so ist, wie ich es hier eingemalt habe, und ich sag mal, ich guck mal, na gut, wie weit bewegt sich die Erde in einem Monat? Und wenn der da in Sonnennähe ist, muss er ziemlich schnell fliegen, damit er die gleiche Fläche überstreicht, die er auch überstreicht in einem Monat, wenn er hier ganz weit weg ist. Also das bewegt sich hier immer schneller, je näher der Planet an der Sonne ist, desto schneller bewegt er sich. Und je weiter er weg ist, desto langsamer. Und jetzt machen wir aber das nochmal ordentlich mit diesem Kreuzprodukt. Ja, da wenden wir mal die 10 Minuten jetzt noch auf, damit es nochmal klar wird. Also Wiederholung, geometrische Bedeutung von, ich weiß nicht, ich denke, der Kai hat A Kreuz B genommen. Ja. Dann machen wir das mal noch. Also, wie war das? Wir malen erstmal zwei schöne Vektoren hin. Und dann war die Sache, malen wir auch gleich diese Fläche ein. Ach, ich kann einfach nicht schön malen, das ist schlimm. Irgendwie so. Also soll ein Parallelogramm sein. Irgendwo hier im Skript ist es ordentlich gemalt. Wo haben wir es? Da auf der Seite 25. Jetzt gucken wir mal. Also erstmal die Richtung. Ja, wenn ich A und B habe, dann nenne ich mal mein Kreuzprodukt C. Ist senkrecht zu A und senkrecht zu B. Das legt mir die Richtung fest bis aufs Vorzeichen. Also dann kann er ja immer noch so oder so gehen. Ist auf jeden Fall senkrecht, aber dann gibt es diese rechte Handregel. Also gemäß rechter Handregel, ja, und das war die Geschichte, Daumen in Richtung von A, Zeigefinger in Richtung von B, dann ist der Stinkefinger in Richtung vom Kreuzprodukt. Also hier kommt er wieder aus der Tafel raus. Und jetzt die Frage war, da kommt vielleicht die Verwirrung mit dem Betrag her. Also wenn ich A Kreuz B Betrag ausrechnen will, dann ist das ja das Punktprodukt dieses Vektors mit sich selber. Und daraus die Wurzel. Ja, und jetzt hatten wir ja, also der Kai hat da sicher so ein bisschen rumgerechnet, das steht ja auch alles im Skript. Da gibt es dann halt so Rechenregeln. Und wie ist denn das? Also jetzt rechnen wir mal dieses C.C aus. Schreibe ich es erstmal so hin, das C war ja A Kreuz B. Nix Punkt, einfach C mal A Kreuz B. Also da habe ich sowas wie ein ja, da habe ich ein Punktprodukt eines Vektors C mit einem Kreuzprodukt. Das ist auch, dann nennt man dann auch das Spartprodukt. Das ist dann gleich da unten drunter im Skript. Und da weiß man, man darf Punkt und Kreuz vertauschen, man muss nur die Reihenfolge einhalten. Und jetzt, naja gut, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich mir dieses Kreuzprodukt erstmal ausrechnen. Also jetzt das C war A Kreuz B. Und dann steht da noch Kreuz A. Und das ist jetzt diese Backzapf-Formel, Die ist ein bisschen schwerer zu merken. Das ist, wenn man irgendwie so ein dreifaches Vektorprodukt hat, wobei man immer artig Klammern setzen muss, sonst weiß man nicht, wie es gemeint ist. Und dann ist immer, die Regel ist, es steht immer ein Vektor von denen in der Klammer außen und die anderen beiden werden in ein Skalarprodukt verarbeitet. Und es kommt immer der Vektor in der Klammer, der in der Mitte steht von diesem Dreifachprodukt da, also oder Produkt von drei Vektoren, der kommt immer zuerst raus. Und dann kommt der raus, der nicht in der Mitte steht und dann aber die beiden Punktprodukte. Da haben wir ja schon was. Und jetzt, gut, jetzt brauche ich halt, da hier will ich jetzt weiterrechnen, also das C Punkt C, das schreibe ich auch immer mal als C Quadrat. Da muss ich jetzt das noch mit B ein Punktprodukt bilden und dann steht da B Quadrat, A Quadrat minus A, ach, der Punkt. Hier gehört der Punkt hin, a Punkt b im Quadrat. Und jetzt nochmal erinnern, jetzt ist Vektorquadrat, ist gerade das Quadrat vom Betrag. Also ist das a ohne Pfeilchen Quadrat und genauso für b. Und was war denn a Punkt b? Wenn ich wieder hier, jetzt haben wir hier, machen wir einen Winkel hin. Da können Sie mir jetzt sagen, was A Punkt B ist. Will ich auch gern wieder mit Beträgen schreiben. Das hat sicherlich was mit dem Produkt A mal B zu tun. Und dann, was brauche ich noch? Beim Punktprodukt. Genau. Naja, jetzt wird das schon besser. Jetzt habe ich hier a Quadrat b Quadrat, kann ich ausklammern. 1 minus Cosinus Quadrat Phi und ja, was ist das denn? Kann man da noch was vereinfachen? Ja, genau, genau. Ja, das ist die Geschichte mit dem Pythagoras, wenn man so einen rechtwinkligen Dreieck hat. Ist ja immer hier sowas, ja, wenn ich mein rechtwinkliges Dreieck habe. Oder nee, wie rum malen wir es denn am dümmsten so? Das ist ja dann immer im Einheitskreis und hier ist Phi, dann ist das hier Cosinus Phi. Und das hier ist Sinus Phi und wenn ich dann den Pythagoras anwende, steht da Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi gleich 1. Also ist 1 minus Cosinus Quadrat Phi gerade Sinus Quadrat Phi. Und jetzt haben wir endlich geschafft, da dieses, ich wische mal wieder weg, sonst muss ich nochmal die Tafel putzen, jetzt der langen Rechnung kurzer Sinn. Jetzt habe ich das c Quadrat und darüber muss ich die Wurzel ziehen. Also Betrag a Kreuz b gleich Betrag c. Und das ist c Quadrat die Wurzel drüber. Und dann ist das ab Sinus Phi. Und per Definition soll das Phi immer zwischen 0 und Pi sein und dann ist der Sinus auch positiv. Oder wenn Phi 0 ist oder Pi, dann ist er 0, also kann auch 0 sein. Das war halt die Geschichte, wenn die beiden Vektoren parallel sind, also entweder parallel oder antiparallel, dann kommt 0 raus beim Vektorprodukt. Und jetzt halt, was ist denn das, wenn ich jetzt hier muss ich hier irgendwie eine Senkrechte machen. Ja, dann ist B die Hypotenuse und dann ist dieses Stück hier gerade b mal Sinus phi. Ne? Ja, das ist immer Gegenkathete durch Hypotenuse der Sinus vom Winkel. Also ist das Stück b mal Sinus phi. Und ja. Ist ja auch Quatsch. Eieiei, was mache ich dann wieder für einen Unsinn? Also richtig. Und was ich da habe, ist jetzt, wenn ich die Seite nehme, dann ist das gerade die Höhe dazu. Und der Flächeninhalt hier ist die Länge von der Grundseite mal dieser Höhe. Und ja gut, a mal b mal Sinus phi, das war aber gerade der Betrag. Also nochmal, das Vektorprodukt. Da steht der resultierende Vektor senkrecht auf den beiden Vektoren, deren Produkt ich bilde, und rechte Handregel sagt mir die Richtung, also in dem Fall, oder Korkenzieherregel. Wenn ich so drehe A nach in B, dann kommt der Korkenzieher raus. Also C kommt aus der Tafel raus und der Betrag ist gerade die Fläche von dem aufgespannten Parallelogramm. Also so ein bisschen im Kopf behalten, dass man das immer parat hat. Ja, dann machen wir Schluss bis Donnerstag.